So, also die Geschichte, die ich euch erzähle, die hat sich schon ein wenig vor längerer Zeit zugetragen. Und zwar in einer Zeit, da musste man noch auf die Post gehen. Also da kam nicht der Postbote ins Haus, sondern man musste die Briefe abholen. Und da wohnte eine Familie Buchholz in so einem Dorf. Da musste der Baba, oder der Baba hat es gerne gemacht, jeden Tag auf die Post gehen, egal ob es geschneit hat, ob es geregnet hat, ob es heiß war, ist er für seine Familie auf die Post und hat sie abgeholt. Und er hatte drei Töchter und die haben recht viele Freunde gehabt, haben viel geschrieben, also war fast immer für die Töchter was dabei. Manchmal auch für die Mama, aber für den Baba war nie ein Brief dabei. Und manchmal war er fast ein bisschen traurig und hat gesagt, wenn er ein einziges Mal für mich was dabei war. Naja, und so ging er aber trotzdem immer auf die Post. Und an einem Tag ist der Baba krank geworden. War ihr Baba auch schon mal krank? Gut, jetzt die Gesundheitsgesetze. Aber an dem Tag ist der Baba von diesen Kindern mal krank gewesen. Und so konnte er nicht auf die Post gehen. Und dann hat eine der Töchter, das war die Helene, hat gesagt, na gut, wenn der Baba heute sich nicht gut fühlt, soll er sich ins Bett legen, ich gehe auf die Post. Läuft die 3 Kilometer hin und geht auf die Post und stellt euch vor, was an dem Tag war. Ausgerechnet an dem Tag war ein Brief für den Baba dabei. Und sie hat ihn sich geben lassen vom Postamt und sagt noch, ja, tatsächlich, das ist ein Brief für meinen Baba, Herrn Walter Buchholz. Von wem kriegt denn mein Baba Post? Absender, keine Ahnung, wer das ist. Ich stecke den nochmal ein, nehme ich halt mit nach Hause und geht nach Hause. Und zu Hause, ihr war schon wieder so viel im Kopf rumgegangen, weil der Brief nicht für sie war. Was ist passiert? Hat es vergessen, war in der Manteltasche. Und da lag jetzt, ist er stecken geblieben, ein paar Tage. Hat einfach vergessen. Dann, nach 2, 3 Tagen, war sie gerade im Bad, hat sich hübsch gemacht. Und auf einmal ist sie eingefallen, da war doch was. Haare gewaschen, geföhnt und so. Ach ja, der Brief für den Baba. Und dann hat sie gesagt, aber jetzt habe ich keine Zeit. Ich rufe meine Schwester Anna und sage, Anna, sei mal so lieb, gib mir mal den Brief. Ich habe in meiner Jackentasche, in meiner Manteltasche einen Brief für den Baba. Hol ihn und gib ihm Baba, ich habe keine Zeit. Die Anna sagt, okay, nimm den Brief raus und wollte runter zum Baba gehen. Jetzt läutet es an der Tür. Ja, sie hat ja, ach freilich, ich kriege ja Besuch, da muss ich aufmachen, hat die Tür aufgemacht, hat den Besuch begrüßt und mit ihm gesprochen und hat sich gefreut, dass er Besuch gekriegt hat. Und was ist passiert? Der Brief, der lag auf diesem Tisch. Lag er wieder ein paar Tage. Dann kam die dritte Tochter, die Paula, die hat gedacht, ich pflück Blumen, ich habe Blumen so gern und hat diesen schönen Blumenstrauß gepflückt, stellt ihn auf den Tisch und dachte, was liegt denn da? Brief, und der ist ja noch zu. Na sowas. Den Brief, ach, der ist ja für den Baba, aber jetzt muss ich noch irgendwie so die Blumen richten, die sind ja wunderschön und hat sich so gefreut und vor lauter Freude und an die Blumen geht sie wieder weiter. Was ist wieder passiert? Brief ist wieder vergessen worden, lag da. Sind schon eine Woche vergangen, über eine Woche. Dann nach weiteren Tagen kommt die Mama vorbei, läuft so durchs Haus und läuft und sagt, was ist denn da? Na, nur ein Brief. Was? Ein Brief für unseren Baba? Noch zu? Das ist ja komisch. Na, der wird sich freuen. Rennt die Treppe runter und bringt den Brief gleich dem Papa. Der saß in seinem Sessel und hat gesagt, weil der ein Brief ist für dich. Was? Die Freude war groß. Der natürlich war ganz, ach, Hartmut Fink, ach, den kenne ich, mein Freund von früher. Na, das ist Überraschung. Macht den Brief auf, so ganz nervös und aufgeregt, weil er dachte, na sowas, ich kriege ja mal einen Brief. Und liest ihn voller Erwartung, voller Freude und was? War mir wieder ganz erschrocken und was? Was? Ganz traurig, kann doch jetzt nicht sein. Das ist schon fast vor 2 Wochen ist der Brief angekommen. Wieso kriege ich denn jetzt? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. War ganz traurig und in dem Moment, wie er versucht, sich das zu erklären, warum ist der Brief so alt, kamen gerade seine 3 Töchter rein. wir haben natürlich gesehen, dass der Papa jetzt, ja, ganz traurig und sagt, Papa, geht's dir gut, was ist denn? Dann sagt er, was hast du denn da, hast du schlechte Nachricht gekriegt? Dann sagt der Papa zu seiner Töchter, ja, ich habe einen Brief bekommen von meinem Freund, war ganz, ganz guter Freund, der wollte vor 2 Wochen kommen, oder vor über einer Woche, und wollte in die nächste Ortschaft, in den größten Ort, einen Krankenhausbesuch machen und musste bei uns Station machen. Er hat einen Zugaufenthalt 2 Stunden gehabt und in diesen 2 Stunden wollte er sich mit mir treffen und hat an Uhrzeit angegeben und hat geschrieben, wenn ich nichts mehr höre von dir, dann gehe ich davon aus, dass du am Zug bist. Aber er hat ja wohl umsonst gewartet. Und dann sagt er zu seiner Töchter, ich verstehe das gar nicht, ich bin noch jeden Tag auf die Post gekommen. Habt ihr Idee, warum der Brief mich erst heute erreicht? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich jetzt die Töchter gefühlt haben? Jeder hat gedacht, ich bin schuld, ich habe es ja vergessen. Sagt, ja, könnt ihr mir was dazu sagen vielleicht? Dann sagt die Helene, naja, also Papa, weißt du, das war so, vor fast 2 Wochen warst du ja mal einen Tag krank und dann bin ich auf die Post und ja, ich habe den Brief dann vergessen. Und dann habe ich es der Anna gesagt und die Anna hat es auch vergessen. Und die Paula, naja, der ist das Gleiche passiert. Ja, und was meint ihr, was der Papa jetzt gemacht hat? Meint ihr, dass der jetzt euch geschimpft hat? Nein, der Papa hat die Töchter ganz traurig angeschaut, hat sich rumgedreht und hat sich wieder in seinen Sessel gesetzt. Und dieser traurige Blick, dieser enttäuschte Blick.
Der war schlimmer als Schimpfen.
Genau, die Schwester Nadra sagt, es war schlimmer als jedes bestrafende Wort. Jetzt haben natürlich die Töchter ein Problem. Sie wollten am See baden gehen, aber das ist ihnen jetzt auch vergangen. Jetzt haben sie gedacht, ja, wie lösen wir uns das? Wir sind eigentlich schuld an der ganzen Sache. Wir haben ihren Papa so traurig gemacht und ja, und was macht jetzt überhaupt, was denkt jetzt sein Freund? Der kennt sich ja überhaupt nicht aus. Da haben sie beschlossen, da sind sie in ihr Zimmer, haben gedacht, was machen wir denn jetzt, wie lösen wir jetzt das Problem? Dann sind sie auf eine Idee gekommen und haben gedacht, naja, jetzt müssen wir es gut machen. Jetzt schleicht sich eine runter und schaut heimlich die Adresse an von dem Freund vom Papa, die Adresse und dann schreiben und entschuldigen uns. Dann laden wir zu uns ein. Das sagen wir aber der Mama und dem Papa nichts, das ist unser Geheimnis. Machen wir eine Überraschung. Und so hat es auch die Helene gemacht, ist runtergeschlichen, hat die Adresse abgeschaut, aufgeschrieben, ist wieder hoch. Und dann haben sie gleich einen Entschuldigungsbrief geschrieben an den Freund vom Papa und sind dann gleich, haben sie reingeschrieben, vergessen worden, Entschuldigung, der Papa wusste nicht, aber wir laden ihn herzlich ein und es ist eine Überraschung. Dann sind sie alle drei zur Post und haben den gleich eingeworfen, dass er am gleichen Tag noch weggegangen ist. Und es hat auch nicht lange gedauert, ein paar Tage, schellt's an der Tür und der Freund vom Papa war da. Na, könnt ihr euch vorstellen, wie der sich gefreut hat? Der hat ihn umarmt und wollte ihn gar nicht mehr loslassen. Und dann haben sie ihn den ganzen Wochenende eingeladen gehabt, die haben ja sich so viel erzählt. Und die Mädels, was haben die gemacht? Die haben natürlich gedacht, ja, einladen, das reicht nicht. Sie haben dann sogar ihr Taschengeld genommen und haben die Zugkarte bezahlt. Haben sie ihm gegeben und dann haben sie einen Kuchen gebacken, haben sie der Mama in der Küche geholfen. Die haben die Teller hingestellt, die Löffel und alles in Abfall rausgetragen. Die wollten einfach das wieder gut machen und dann haben die alle so ein schönes Wochenende gehabt. Die haben miteinander dann das so schön verbracht. Und wenn man jetzt, das war einfach dann wieder, natürlich hat der Freund vergeben, die war Harmonie und Frieden war da. Jetzt tragen wir mal zusammen, was ist da eigentlich passiert? Die Kinder, denen ist bewusst geworden, die haben sich eigentlich schon einen ganzen Zeitraum selber so wichtig gemacht, wenn ich das einmal so sagen darf. Die eine Tochter, die war wegen mit ihrer Schönheit beschäftigt, die andere mit ihren Freunden und die andere halt, Blumen sind ja alles, ist alles nicht verkehrt. Alles richtig, richtig und gut. Nur, man darf darüber den Papa und die Mama auch nicht vergessen.
da soll man sich überlegen, wie kann ich ihnen helfen, wie kann ich ihnen Freude machen, wie kann ich einfach machen, dass sie es leichter haben und dass auch vor allen Dingen auch Sabbatvorbereitung, dass der Sabbat eine Freude wird und dass nicht alles an einer Person liegt. Und da haben sie so viel gelernt draus und dann wussten sie auch, wenn die Mama uns aus, wenn wir in der Bibel lesen, eigentlich haben wir ja auch noch das Gebot, das heißt Vater und Mutter ehren, ein bisschen vernachlässigt. Und die haben so viel draus gelernt und die Frage ist jetzt, lernen wir auch draus? Können wir uns auch einmal überlegen, kann das uns auch passiert sein? Und es geht nicht nur die Freude und das Miteinander in der eigenen Familie, sondern haben wir ein hörendes Herz für meinen Nachbarn, für der, wo krank ist, den ich nicht mehr gesehen habe, schon seit Tagen oder so, kann ich da mal nachfragen, kann ich da Freude bereiten, kann ich da irgendwas machen? Kann es sein, dass sich auch bei mir angeschlichen hat, dass ich mich für mich zu arg kümmere? Aber die Töchter haben das gelernt. Sie wussten das, da steckt viel mehr dahinter. Und wie wichtig es ist, dass man sie von der Mama in der Bibel vorlesen lässt, dass man selber liest, weil man nicht nur Wissen sammeln soll, sondern dass man das auch dann weitergibt und was das dann auslöst, im Guten wie im Bösen. Und das war für sie so eine richtige Reformation. Und von daher hat ihr Leben in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Arbeit, wo sie immer waren, einfach eine neue Wende bekommen und sie waren einfach anders und haben einfach mehr getan, dass die Mama und den Papa erfreut haben. Und das wünsche ich euch, die waren beispielhaft. Die waren, haben also wirklich so ein gutes Beispiel abgegeben und das wünsche ich euch und mir selber, dass wir so nachdenken und uns immer wieder korrigieren lassen und dass wir das auch sehen in Zukunft. Dankeschön.
Wir haben ja heute Morgen in der Sabbatschule ein wunderbares Thema über den Herrn Jesus gehabt. Und da wurde so angesprochen, auch was es bedeutet, im Glauben zu sein, was es bedeutet, Jesus als Erlöser anzunehmen, aber auch als Herrn anzunehmen. Und heute ist es leider so, dass die meisten Menschen Jesus als Erlöser annehmen. Also Sündenproblem ist gelöst, ich bin errettet. Aber als Herrn, da wird es problematisch. Und ich möchte einen Aspekt heute in der Predigt behandeln, den die Bibel an vielen Stellen beschreibt, was es auch bedeutet, Jesus als Herrn anzunehmen. Und speziell möchte ich da mit einem Vers in Römer 12, Vers 2 einleiten. Ein sehr bekannter Vers, Römer 12, Vers 2. Und da heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also hier wird beschrieben, man hat Jesus im Glauben angenommen, man geht mit ihm durchs Leben und wir sollen eine Erneuerung des Sinnes oder man könnte auch sagen, Erneuerung im Denken erfahren. Die heutige Predigt ist so überschrieben, die Macht der Gedanken. Heute wird ja gesagt, die Gedanken sind frei. Mir kann keiner irgendwas vorschreiben, ich kann denken, was ich will. Die Bibel, also Gott sagt das nicht. Wir werden im Laufe der Predigt sehen, was Gott über die Gedanken sagt. Er sagt schon mal so ein grundsätzlicher Vers in Jesaja 65, 2, wer seinen eigenen Gedanken nachläuft, das führt nicht zum Besten. Und wir können ein Gleichnis betrachten in Matthäus 13. Da geht es vom Säen des Wortes, was da alles so passiert. Matthäus 13, ab Vers 18, dieses Gleichnis vom Sämann. Matthäus 13, ab Vers 18. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entstehen um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Wenn man diese vier verschiedene Gruppen ansieht, dann sieht man, das hat mit dem Denken zu tun, wie jemand denkt. Das erste wird beschrieben, man hört vom Reich, aber man versteht es nicht. Man hört es, man denkt vielleicht drüber nach, aber man hat nicht so die richtige Demut, wie die Bibel es erklärt. Der Heilige Geist fehlt, man kann es nicht verstehen und da werden vor allen Dingen die Einflüsse von falschen Lehren werden hier beschrieben. Und dann sagt man, naja gut, ist ganz schön, aber der Böse kommt, bringt irgendwelche andere Gedanken und schon hat man das Wort vergessen. Manche sagen, hier handelt es vielleicht auch um dämonische Belastungen, dass man dadurch das Wort nicht verstehen kann. Da bin ich vorsichtig, weil ich denke an den Gerasener, der auch dämonisch belastet war, aber wie Jesus vor ihm gestanden ist, hat er verstanden, also er hat ganz andere Worte ausgesprochen, aber er hat verstanden, um was es geht und hat dann auch sich von Jesus befreien lassen. Also nicht verstehen, es hat mit Gedanken zu tun. Dann auf felsigen Boden gestreut heißt es hier, man hört das Wort, man nimmt es mit Freuden auf, sagt er, wunderbar, endlich habe ich die Wahrheit. Dann kommen aber Ereignisse ins Leben. Wetterwendisch heißt es hier Bedrängnis oder Verfolgung. Das muss nicht die große sein, das kann auch in der Arbeit sein, kleinere Dinge von der Familie. Und dann sagt man, nein, das ist mir zu hart und muss das überhaupt richtig sein, hat auch mit Gedanken zu tun, ja, wie ich darüber denke. Und unter den Dornen gesät heißt es, man hört das Wort und dann aber die Sorge der Weltzeit, der Reichtum, der erstickt das Wort. Ich denke dann, ja, was soll mir der Glaube? Ich beschäftige mich gar nicht damit, was soll das? Und letztendlich, diese beiden, also Nummer 2 und 3, glaube ich, haben sich erzogen zum Abfall. Wenn man nämlich immer wieder in kleinen Dingen nachgibt und sagt, das muss man nicht zu eng sehen, das kann man nicht für voll nehmen, dann, wenn größere Dinge kommen, dann geht man auch weg. Ich frage mich immer, wie können Adventisten, die wissen, was in der letzten Zeit kommt, die hunderte Vorträge von Veit gehört haben, die selber die Bibel in der Offenbarung studieren, die wissen, wer das Mahlzeichen des Tieres ist, was Sabbatsonntag ist, was der Papst ist, was die Gemeinde für einen Standard hat, wie können die in der letzten Zeit abfallen? Also ich habe nur eine Antwort drauf gefunden, dass man sich selber vorher schon dazu erzogen hat, dem Wort nicht treu zu sein. Immer schrittweise nachgegeben. Und man muss sich das bewusst machen. Bei vollem Bewusstsein, was passiert, fällt man ab. Das ist ein Wahnsinn.
Bitte? Das ist auch die Faulheit in der Mission.
Nicht mit vollem Bewusstsein, denen ist es nicht mehr klar.
Irgendwann wird es dann nicht mehr klar. Man denkt dann, naja, man schwimmt schon irgendwie durch. Ja? Also, die Bibel sagt ja, es werden viele von uns gehen. Muss man klar sagen, muss man auch mal ansprechen. Ja, man muss ja große missionarische Dinge, ist richtig, das wird auch passieren, aber es wird ein großer Abfall in der Gemeinde kommen. Obwohl man viel weiß. Und die letzten natürlich, das ist in Vers 23, wo es auf gutes Erdreich gesät ist, sie hören das Wort und dann steht noch dabei, sie verstehen es. Die allererste Gruppe hat es nicht verstanden, die letzte Gruppe hat es verstanden und sie befolgen es dann auch und dann kommt Frucht. Viel Frucht steht sogar dort. Das heißt für mich dann auch, Jesus sagt nicht, dass wir viel Frucht bringen sollen, sondern er sagt, wenn wir mit ihm in richtiger Weise verbunden sind, werden wir viel Frucht bringen. Wir können gar nichts dagegen machen. Was wie immer die Frucht aussieht. Frucht kann sein, dass erstmal im Glauben, dass man wächst, dann kann es sein, dass viele Leute zur Gemeinde geführt werden. Dass die Bücher, die irgendwo jetzt noch in den Regalen stehen, die werden dann irgendwann mal gelesen. Und dann erinnert sich der eine vielleicht an den, ach, du hast doch damals mir dieses Buch gegeben. Ja, es werden auch viele im Himmel sein, die dir auf die Schultern klopfen werden, die wo du vielleicht nicht mehr kennst. Und die sagen dann, weil du damals mir diesen Satz gesagt hast, dieses Büchlein gegeben hast, egal was, deswegen bin ich heute hier und bedankt sich dann. Also Frucht hat etliche, Frucht des Geistes haben wir auch, ja, hat etliche Aspekte in der Bibel. Wenn es um die Gedanken geht, da müssen wir uns um das Dilemma des Menschen kümmern, was die Bibel sagt. Und da ein Vers im Psalm 10, Vers 4. Wie wir normalerweise nach dem Sündenfall gestrickt sind. Psalm 10, Vers 4. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Alle Gedanken der Gottlosen sagen, es gibt keinen Gott. Das heißt, normalerweise, wenn man so bleibt, wenn man den Glauben nicht annimmt, normalerweise denkt man im Leben dann nicht an Gott oder nur ganz sporadisch. Wir sind von Geburt aus ich-bezogen. Und das führt dann zum nächsten Text, der im 2. Korinther 4 steht. Und da der Vers 4. 2. Korinther 4, Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, Teufel, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Dieser Vers heißt, wenn man Gott nicht in sein Denken mit einbindet, dann sind die Gedanken verblendet. In Epheser 4, 17 müssen wir nicht aufschlagen, da heißt es, die Heiden denken schlecht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Man sollte sie nicht nachahmen. Und es führt immer weiter, Römer 1, 21, sie verfallen ihren nichtigen Gedanken. Und wenn man heute mal die Welt so anschaut, von den nichtigen Gedanken, also mir sind einige, habe ich so rausgeschrieben, heute wird gesagt, Homosexualität ist wunderbar. Jeder wird so geboren und du kannst ihn nicht ändern. Die Bibel sagt, Homosexualität ist Gott ein Gräuel. Und es wird als, so würde ich sagen, als Krankheit beschrieben und man kann sich da von Gott heilen lassen. Nicht die Gedanken der Evolution. Wir sind aus dem Schlamm gekommen und haben zwar einen Anfang, aber ja, keinen Sinn eigentlich im Leben. Ja. Wenn man die Kleidung anschaut, die Gesundheit, die Erziehung, der Feminismus, alles sind laut Bibel nichtige Gedanken. Sie verfallen den nichtigen Gedanken. Und das Verrückte ist, die Menschen, die denken nicht mal, dass sie verführt werden. Sie greifen sogar die an, die auf die Fehler aufmerksam machen. Das ist das Verrückte. Und da sieht man schon, dass man in der Welt des Fürsten des Bösen lebt. Aber ich muss grundsätzlich auch sagen, dass nicht alle Gedanken derer, die außerhalb von Gott leben, dass die schlecht sind. Weil der Heilige Geist wirkt genau an den, auch an diesen Menschen. Und man kann das kontrollieren, ob ein Gedanke schlecht ist oder nicht. Also wenn mir jemand was äußert, ja, mach mal ein Beispiel. In der Arbeit, Homosexualität ist gut, dann kann ich das kontrollieren. Ist es von der Bibel in Ordnung oder nicht? Dann muss ich sagen, dieser Kollege hat einen nichtigen Gedanken geäußert. Der ist nicht mit der, ich sage es ihm natürlich nicht direkt, ja, ich kann es ihm mit Liebe sagen. Aber ich kann sagen, was das Wort Gottes dann dazu sagt. Ja. Also man kann auch nicht sagen, alle Gläubigen denken immer gute Gedanken. Ja, das merkt jeder selber wahrscheinlich auch. Und das hat dann, die Bibel sagt, die Zeit heute ist ein Abbild von dem, was man vor der Sintflut erlebt hat. Und was hat vor der Sintflut, was haben die Leute im Denken erlebt? 1. Mose 6. Vers 5. Genau, viele kennen den Vers. Schau mal, da steht Gedanken, ja. 1. Mose 6,5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Alle Zeit waren die Gedanken der Menschen nur böse. Sie dachten nicht, dass es böse ist, aber sie haben sich so von der Gesellschaft umändern lassen, dass sie gemeint haben, dass was böse ist, ist gut und dass was gut ist, ist böse. Der Jesaja schreibt dagegen, wer das denkt, der braucht viel Hilfe von Gott, um da umgestrickt zu werden. Also, es war dann auch so, im Jeremia 18 steht, selbst Gottes Volk ist dazu gekommen, dass sie nicht so gedacht haben, wie Gott es wollte. Und wir haben auch einen Vers für unsere heutige Zeit, im 1. Timotheus 3. Da wird gerade von der letzten Zeit gesprochen. Vom Volk Gottes, Jeremia 18, 11 und 12. Was habe ich gesagt? 1. Timotheus oder 2? 2. Timotheus 3 ist es, Entschuldigung. 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Da steht ganz die Einleitung. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Letzten Tagen, unsere Zeit. Und jetzt, wie werden die Menschen sein? Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Also diese ganzen Beschreibungen heißt, das Denken ist total verkehrt. Die Gedanken. Das ist so, man sagt, das ist so die Welt, ja? So denkt sie. Jemand schüttelt den Kopf. Denn in Vers 5 geht's weiter. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Also sie sagen, sie sind gläubig. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und dann geht's weiter, vielleicht Vers 9 noch. Oder Vers 8 noch, auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Also es ist nicht nur bei Heiden dieses Denken, die von Gott nichts wollen, sondern auch in der Gemeinde wird es Einzug halten. Man wird verdorben im Denken und merkt es nicht. Und im Besser Leben, Kapitel 3 steht, wer böse Gedanken hegt und pflegt, bei dem regiert Sünde im Herzen. Römer 1, 28, wer sein Denken nicht erzieht, wird in falschen Denken gelassen bis zum Untergang. Das heißt, das Erziehen der Gedanken ist auch ein wichtiger Teil, wie die Bibel schreibt, in der Heiligung. Fragen wir uns noch, woher kommen überhaupt Gedanken? Also, das sagt die Bibel auch an einigen Stellen, die guten Gedanken, die wir bekommen, sind von Gott und von den guten Engeln. Und teilweise auch aus unserem Unterbewusstsein. Je nachdem, wie man es gefüllt hat. Die bösen Gedanken, sagt die Bibel, kommen vom Teufel, von den Dämonen und die meisten bösen Gedanken kommen, das steht in Matthäus 15, Vers 19. Ja, aus der Pumpe oder was wird hier gemeint? Matthäus 15, 19, Jesus sagt hier, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, also Lüge, Lästerungen und so weiter. Das verunreinigt die Menschen, sagt dann Jesus. Also aus unserem Unterbewusstsein, was wir so gespeichert haben. Und alles, was wir so speichern, was wir so sehen, was wir so hören, Bilder, hat man herausgefunden, werden nach 30 Jahren erst wieder vergessen. Also schlechte Bilder, gute natürlich auch, aber das soll man nicht vergessen. Und bei uns ist es so, wenn wir in bestimmten Situationen kommen, dann werden diese Bilder oder diese Dinge, die wir gespeichert haben, abgerufen. Und jetzt begreifen wir auch ein wenig, wenn es heißt in Offenbarung 12, der Teufel, der die ganze Welt verführt. Ist es Sindovi auch dabei? Auch, ne? Also er bringt uns in verschiedene Situationen, wo Gedanken abgerufen werden. Ist der Gedanke allein schon eine Sünde? Hier sagt einer ja, ja. Hier sagt jemand nein. Also wenn der Gedanke alleine schon eine Sünde wäre, dann hätte Jesus gesündigt. Denn der Teufel hat ihm Gedanken vermittelt, zum Beispiel in der Wüste, wir werden das dann noch anschauen. Aber wenn ich diesen Gedanken weiterdenke oder ausführe, dann wird es zur Sünde. Der Gedanke alleine kann noch keine Sünde sein. Also wenn ich drüber...
Bitte? 2. Korinther 10, 4 sagt, wir sollten unsere Gedanken gefangen nehmen lassen.
Wir werden, nimm's nicht vorwärts, vorher, ja, wir werden ihn dann noch lesen. Ja. Und heute werden ja die Menschen manipuliert durch falsche Gedanken, falsche Informationen. Also ich habe auch hier ein paar zusammengestellt. Falsche Informationen, die für wahr gehalten werden, ist zum Beispiel passiert beim Irakkrieg. Ja, da wurde Giftgas, alles Mögliche propagiert und wir müssen da unbedingt rein. Von der USA war falsche Informationen. Die halbe Welt ist nachgefolgt. Falsche Belehrungen. Menschen werden manipuliert durch falsche Belehrungen. Zum Beispiel in der Schule wird felsenfest erklärt, Evolution, so ist die Erde entstanden, ist bewiesen und, und. Und ich habe einen bei mir in der Verwandtschaft, er ist kurz davor zum Glauben zu kommen. Die Evolution hält ihn davon ab. Er sagt, er kann es nicht glauben mit der Schöpfung. Das ist anders bewiesen, so sagt er. Dann gibt's Gehirnwäsche natürlich auch bei bestimmten Sekten, Scientology und so weiter. Und auch Gruppendruck. Auch, ja. Gruppendruck werden die Menschen auch manipuliert, kann auch in unseren Reihen teilweise sein. Und ein paar Aussagen vom Geist der Weissagung. In Erfahrung Gesichte steht, für Satan und seine Engel ist es ein leichtes, Gedanken zu vermitteln. Und ich füge noch hinzu, wie macht er das heute? Seine Lieder, seine Bücher, seine Filme, seine Computerspiele und. Das vermittelt alles Gedanken, die wir irgendwie speichern. Großer Kampf, Kapitel 28. Satan erfindet unzählige Pläne, um unsere Gedanken zu beschäftigen. Kapitel 32 fügt noch hinzu, selbst im Gottesdienst. Das heißt, ich kann eine Predigt hören, habe aber ganz andere Gedanken. Schlechte Gedanken. Ist, denke ich, dem einen oder anderen schon passiert. Also mir schon, ich muss es leider gestehen. Ja. Und Jesaja 55, 8 sagt Gott, wir sollen uns nicht verlassen auf menschliche Gedanken. Gottes Gedanken sind unendlich höher und weiser. Und das letzte Zitat von Ellen White zu dieser Thematik. In Christus kommt bald. Wie wenige machen sich klar, dass es ihre Pflicht ist, ihre Gedanken und Fantasie unter Kontrolle zu halten. Hartes Wort. Ja, wie mache ich das? Ja? Wie halte ich meine Gedanken? Ich soll sogar meine Gedanken kontrollieren. Wie halte ich die unter Kontrolle? Und Gott sagt, wir brauchen uns nicht verführen zu lassen. Hebräer 4, 12. Wir können es lesen. Es ist ein sehr bekannter Text. Aber... Wiederholung. Das prägt uns richtig ein dann. Hebräer 4, 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und was macht es jetzt? Und es dringt durch, bis es schon scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken, und Gesinnungen des Herzens. Unser Wort, das wir hier haben, das uns Gott gegeben hat, ist der Richter der Gedanken. Und jetzt kommt der Text, den der Helmut angesprochen hat, 2. Korinther 10. Ich finde, einer der kräftigsten Texte, die unsere Gedanken ansprechen. 2. Korinther 10, Abvers 3. 2. Korinther 10, Abvers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Was heißt es hier? Wir sollen die Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und wir haben das Wort Gottes dazu. Wenn also ein Gedanke kommt, dann sollte ich wissen, ob er gut ist oder nicht gut. Und das kann ich nur mit dem Wort Gottes kontrollieren. Man muss das Wort Gottes natürlich dann auch kennen. Manchmal, wenn ich einen Gedanken habe und kann es nicht genau einordnen, dann habe ich sogar die Pflicht, es zu studieren. Ist es von Gott oder nicht? Und 5. Mose 15, 9 sagt, böse Gedanken sollten unterdrückt werden. Ist es so leicht? Böse Gedanken zu unterdrücken? Wir denken ja von unserer Gesinnung her lieber schlecht als gut. Ist leider so. Ja, wir haben diese böse Natur. Aber sie kann umgewandelt werden, sagt der Petrus, und die bösen Gedanken unterdrücken. Wald schreibt dazu, Gedanken müssen gereinigt werden. Und wie? Durch Schriftstudium. Das reinigt unsere Gedanken. Da kann ich... Ich kann, wenn ich jetzt die Gedanken studieren möchte, zum Beispiel, nehme ich eine Konkordanz, schaue, was die Bibel über Konkordanz schreibt, habe ich über Konkordanz eigene Abhandlung. Und genauso kann ich es über Jesus machen, über den Glauben, und es reinigt unsere Gedanken. Ob man sich dem bewusst ist oder nicht. Also wir brauchen Gott dazu, dass er uns reinigt, das ist ja sein Wort. Es geht alleine aus uns nicht. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Es ist auch in der Reinigung unserer Gedanken eine göttlich-menschliche Zusammenarbeit. Viel Wissen genügt da nicht. Also es ist schon gut, die Bibel auswendig zu kennen. Warum nicht, wenn es einer tun möchte? Aber man kann die Wahrheit besitzen, ohne dass sich der Inhalt der Gedanken ändert. Man kommt nicht in den Himmel, weil man so einen großen Kopf hat. Und weil man vielleicht die ganze Offenbarung auswendig weiß oder egal was, ja, sondern der Timotheus schreibt es, nein, der Thessaloniker schreibt es, die gehen nicht verloren, die die Liebe zur Wahrheit haben. Da steht nicht Wahrheit, da steht die Liebe zur Wahrheit. Beziehung, Ausleben aus Liebe zum Herrn. Und die Verheißung ist ja, wenn wir das zulassen, es geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist auch eine bekannte in Hesekiel 36, Vers 26 und 27, meisten Bibeln dick gedruckt. Hesekiel 36, Verse 26 und 27. Ich will euch, also Gott spricht hier, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das hat auch, wenn wir Gottes Geist, wenn Gottes Geist mit unserem Geist zusammenarbeiten darf, dann werden sich die Gedanken zum Richtigen ändern. Und dann wird Gott sogar bewirken, dass wir seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechtsbestimmungen befolgen. Also wer das zulässt, bei dem wird der Herr sein ganzes Denken auf seine Prinzipien umlenken, ausrichten. Und noch Philipper 4,7 zu diesem Thema. Philipper 4,7. Hier haben wir auch einen Zusammenhang zu den Gedanken. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Was hat der Friede Gottes mit den Gedanken zu tun? Also wir wissen schon mal, der Friede ist ein Teil oder gehört zur Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede. Das heißt, wenn der Geist Gottes in uns arbeiten darf, werden wir diese Charakterzüge immer mehr entwickeln. Aber warum ist der Friede übers Denken so wichtig? Vor allem, wie denke ich über andere? Es wird in die richtige Richtung gelenkt. Wenn mich einer angeht in der Arbeit, kommt ab und zu vor, oder wenn er schlechte Dinge über mich sagt, oder was auch immer, was denke ich dann dabei? Denke ich dann, wer bist du überhaupt, und schieße zurück? Oder ich denke, ach, was für ein armer Verführer. Ich denke es, ja, ich sage es nicht. Ich denke, was für ein armer Verführer er ist unter Satans Gewalt. Ich habe Mitleid mit ihm, sogar. Also das Denken wird richtig geleitet. Oder das Denken über die eigene Situation allgemein wird relativiert. Ich sage nicht, ach, ich bin so arm hier, und kann mir aber bewusst machen, ich habe fließend Wasser, ich habe Strom, ich habe immer genug zu essen und so weiter, und ich vergleiche mich vielleicht mit den Ärmeren. Das Denken wird von eigenen Problemen abgelenkt. Die Gedanken werden auch nicht aufs Problem gelenkt, sondern auf den, der sie lösen kann. Das ist auch eine wichtige Stressbewältigung. Aber das geht, wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Das ist ein Umerziehungsprozess, und das muss man zulassen, und letztendlich natürlich das Gebet auch, dass ich zu Jesus geben kann, dass er meine Gedanken leitet, dass er durch den Heiligen Geist, dass ich richtig denken kann überhaupt. Und das wird auch unterstützt, 5. Mose 8,18. Wir sollen unser Denken erziehen, dass alles von Gott kommt. Alles. Ob es unsere Erziehung ist, ob es unser Reichtum ist, ob es unsere Fähigkeiten sind, ob es unsere Umgebung ist, ob es unser Essen ist, alles, was wir haben, ist von Gott. 4. Mose 15 sagt noch, sie haben damals eine Quaste an der Kleidung gehabt. Was sollte die für einen Sinn haben? Erinnern. Das heißt, immer wenn sie so drauf geschaut haben, sollten sie an die Gebote Gottes denken, was Gott alles für sie getan hat. Nicht ihrem eigenen Herzen nachfolgen, ihren eigenen Augen oder Gelüsten steht direkt drin, sondern was Gott getan hat. Heute haben wir keine Quasten mehr. Also ich habe noch keinen gesehen, der hat. Was könnte man heute da dafür einsetzen? Dass wir immer wieder an die Gebote denken, immer wieder an Gott denken, was er so getan hat für uns. Tägliche Andacht, natürlich. Ja, hier, dann Michael.
Also ich kenne jemanden, die arbeitet am Computer, und die hat irgendwas eingestellt, wo alle eine Stunde oder so, und was kommt, was sich aufgibt oder irgendwas.
Also wo immer das Bild kommt. Muss man aber die ganze Zeit vom Computer sein?
Ja,
ne?
Aber sie arbeitet am Computer.
Okay, verstehe. Michaela,
was? Ja, so ein bisschen das höhere Israel halt. Sich das mal vergegenwärtigen, auf unsere Stellen schreiben.
Birgit?
Man kann Bibelverse, entweder gedruckte oder selbstgeschriebene,
überall hinhängen, ne? Magst du ja, weiß ich. Also man kann aber auch ganz einfach ein Büchlein schreiben, ein Erinnerungsbuch, und immer wieder eintragen, das habe ich heute mit dem Herrn erlebt und das und das und das. Und wenn man das 15 Jahre macht, ich mache das ungefähr, seit ich im Glauben bin, dann lese ich wieder mal von 1997, denke, oh, was damals der Herr so mit mir gemacht hat. Und dann habe ich auch aufgeschrieben, von dem möchte ich gerne befreit werden, und von dem, das war mir gar nicht mehr bewusst, dann lese ich das, oh Herr, danke. Das mache ich ja auch nicht mehr, ja. Und so, der Mensch vergisst sehr, sehr schnell. Und es ist gut, das alles sich aufzuschreiben. Und ja, es könnte ein Vorschlag sein für die Quaste an unseren Kleidern heute. Also im 5. Mose 32 sagt auch Gott, wir sollen zurückdenken, was er mit seinem Volk und mit jedem Einzelnen gemacht hat. Ellen White sagt dazu, es kann uns nichts Schlimmeres passieren, als dass wir vergessen, welche Erfahrungen wir mit Gott in der Vergangenheit gemacht haben. Und natürlich gehört auch das Denken zu erziehen, auch wenn ich Prophezeiungen studiere. Das sagt mir nämlich, Gott hat alles in der Hand, wie er handelt, und ich verstehe den großen Kampf auch besser. Ist auch ein wichtiger Aspekt, wo viele Leute denken, oh, das kann doch niemals Gottes Handeln sein. Aber genau das ist Gottes Handeln. Also Jesus hat auch in meinem Leben alles in seiner Hand, und das ist gut, auch für unsere Gedanken, das zu wissen. Und im 4. Mose 11, das können wir wieder aufschlagen, Vers 5 und 6. Das ist so eine besondere Situation, die da stattgefunden hat. Da war das Murren des Volkes, steht bei mir drüber, 4. Mose 11. Da sagt das Volk, wir denken, Gedanken, ja. Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Gurken und Melonen, den Lauch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Widerlich, ja. Denken haben sie so erzogen, haben gesagt, ach, ich will was Gescheites zu essen und nicht dieses Manna. Und sie haben sich letztendlich auch dazu erzogen. Diese Erziehung im Denken macht auch vor dem Essen und vor der Gesundheitsbotschaft nicht Halt. Gottes Nahrung hätten sie. Sie hätten sich erziehen können. Hat alles, was der Körper braucht. Das Manna war das Beste, was ihnen passieren konnte. Aber sie haben sich nicht in dieser Richtung umerzogen. Dann, was wir heute auch machen, dass wir uns am Sabbat treffen. Gedenke des Sabbattags. Gedenke. Hat mir Gedanken zu tun. Und in welche Richtung sollen wir da besonders denken vom Sabbatgebot her? Es gibt zweimal die 10 Gebote in der Bibel. Einmal in 2. Mose 20, einmal in 5. Mose 5. Es steht immer das Gleiche dort. Nur der Grund für den Sabbat wird ein anderer genannt. 2. Mose 20, Schöpfung. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat die Schöpfung gemacht, hat vollendet. Und 5. Mose 5 steht die Erlösung im Vordergrund. Denke daran, dass der Herr dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Finsternis. Unser Denken am Sabbat in Richtung Schöpfung und Erlösung. Da können wir uns auch ein wenig kontrollieren, über was reden wir am Sabbat. Ellen White sagt noch in Christi Gleichnisse, der Geist soll mit wertvollen, reinen Gedanken gefüllt werden. Die Empfehlung, was sie gibt, dass ich nachdenke über die Liebe Gottes oder studiere, über die Gnade Gottes und über den Erlösungsplan. Dadurch wird nämlich die Wahrheit auch immer mehr begriffen, auch der große Kampf, und die Klarheit der Gedanken wird größer, schreibt sie. Dann noch etwas, wo die meisten vielleicht nicht damit rechnen, dass das mit unseren Gedanken zu tun hat, schreibt in Erziehung Kapitel 23, körperliche Arbeit ist für die Reinheit der Gedanken wesentlich. Wird einfach so gesagt. Warum? Ich merke immer, wenn ich zu viel Freizeit habe, dann habe ich viele dumme Gedanken. Die Bibel sagt in Sprüchen auch, Müßiggang, Faulheit ist aller Laster Anfang. Das ist ein Sprichwort. Also auch Arbeit, die schützt uns vor Versuchungen, vor schlechten Gedanken. Deswegen, keiner denke, Arbeit ist ein Fluch, Arbeit ist ein Segen. Körperliche Arbeit vor allen Dingen. Und in Erziehung Kapitel 20 steht auch noch, als Schutz vor Versuchung und Ansporn zur Wahrhaftigkeit und Reinheit kommt kein anderer Einfluss dem Wissen um die Gegenwart Gottes gleich. Wenn ich immer bewusst bin, dass Gott oder die Engel neben mir stehen, egal was ich mache. Bei Josef war es so. Josef hat es gewusst in Ägypten und der hat dann gesagt, wie könnte ich dem Herrn so eine große Schande bereiten? Und ist geflohen vor der Sünde, egal was vielleicht 100 Menschen gesagt haben. Ja, die haben alle gedacht, was sind das für Spinner? Ja? Jeder hätte dieser Versuchung nachgegeben, der Josef nicht. Also, wenn ich mir immer bewusst bin, dass Engel und Gott neben mir oder um mich ist, das ist ein großer Schutz vor den falschen Gedanken, erstmal die falschen Gedanken zu erkennen, um den falschen Gedanken dann auch nachzugeben. In Christi Gleichnisse steht noch, die Gedanken an Gott werden uns wie ein goldener Faden bei all unserer häuslichen Arbeit und im Beruf begleiten. Und wenn wir Jesus noch anschauen, Christus kommt bald, Kapitel 18. Nicht mit einem Gedanken gab unser Heiland der Macht der Versuchung nach. Nicht mit einem Gedanken. Also er bekam die Gedanken, aber er hat sie nicht weiter gedacht. Und wenn wir uns in Matthäus 4 diese Versuchung mal anschauen, das war so die Hauptversuchung, ja, wo er sehr lange gefastet hat. Wir können diesen ganzen Abschnitt lesen, Matthäus 4 ab Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Wenn man diese Bereiche anschaut, wo der Teufel ihn versucht hat. Der erste Bereich war die Esslust. Wie hat er darauf geantwortet? Steht geschrieben. Immer die Bibel. Die zweite Versuchung war, da wird es noch viel mehr zu sagen geben zu dieser Versuchung, Vermessenheit. Haben wir heute auch überall, ja? Wie hat er geantwortet? Es steht geschrieben. Interessant ist übrigens, in Vers 6, der Teufel argumentiert mit der Bibel. Habt ihr schon mal gelesen, diesen richtigen Text im Psalm 91? Was hat er ausgelassen? Er hat vier Worte ausgelassen. Auf allen deinen Wegen, auf Wegen, die Gott vorbereitet hat. Und wenn er, das hat er nicht gesagt, ja, er hat gesagt, er wird deinen Engeln befehlen und so weiter, wunderbar. Da sieht man, wie genau der Teufel die Bibel kennt und wie wunderbar er sie verdrehen kann. Und Jesus hat die Bibel gewusst, er hat wahrscheinlich die Psalmen auswendig gekonnt, sonst hat er nicht so, er hat ja keine Bibel da gehabt in der Wüste, er hat sofort darauf antworten können. Also Vermessenheit. Und das dritte, alles will ich dir geben, wenn du niederfällst, ist heute auch noch, da gibt's sogar von Goethe ein Stück, das in diese Richtung geht, Faust, ja. Reichtum wird angeboten. Aber Jesus sagt wieder, es steht geschrieben. Immer Bibeltext, Bibeltext, Bibeltext. Und Jesus lehrt uns hier, dass es immer besser ist, Leid, Anfeindungen oder sogar den Tod zu erleiden, als mit einem Gedanken der Sünde nachzugeben. Er hat ja nicht gewusst, wie es weitergeht, dass dann Engel kommen und ihm dienen. Er hätte genauso da sterben können. Das war ja kurz davor. Und wenn dann überwunden wird, so wie es Jesus gemacht hat, dann heißt es, der Teufel flieht dann von einem. Warum? Weil er nicht jedem einen Sieg nach dem anderen schenken möchte. Der Teufel hat ihm eine Zeit lang dann in Ruhe gelassen. Und wenn ich einmal überwinde, dann wird es das nächste Mal leichter schon zu überwinden. Bis es irgendwann zur Gewohnheit wird und die Versuchung einem nichts mehr ausmacht. Es geht nicht immer alles von heute auf morgen. Aber dieses Überwinden, man kann sich vielleicht diesen Weg so vorstellen. Nummer eins, ich denke unbewusst schlechte Gedanken. Ich weiß nicht, dass der Gedanke schlecht ist, ich denke nichts Schlimmes dabei. Wenn ich dann höre, dass etwas schlecht ist, wie kann das passieren? Ich studiere die Bibel, ich höre eine Predigt, ich werde irgendwie anders darauf hingewiesen, dann habe ich nicht mehr einen unbewussten falschen Gedanken, sondern einen bewussten falschen Gedanken. Und wenn ich den habe, dann kann ich in Aktion treten. Dann kann ich nämlich beten, kann mit meinen kleinen Möglichkeiten, die ich als Mensch habe, da dagegen wirken. Und dann kämpfe ich darum, bewusst richtige Gedanken zu denken. Also von den unbewussten falschen Gedanken auf bewusste falsche Gedanken, auf bewusste richtige Gedanken. Und dabei muss ich nicht stehen bleiben. Wenn ich das nämlich immer weiter denke und immer weiter praktiziere, dann werde ich irgendwann einen unbewussten richtigen Gedanken haben. Dann werde ich es automatisch machen. Und diese Umwandlung möchte Gott, dass wir das erlauben. Er macht nichts ohne unsere Zustimmung. Also man muss nicht bei drei stehen bleiben. Bei Jesus war es so, es prallte alles ab, weil er hundertprozentig mit dem Vater verbunden war. Ständige Beschäftigung mit dem Willen Gottes. Und letztendlich, dass er auch immer auf den Vater geschaut hat, weil wir wissen von der Bibel, anschauen verwandelt. Ein paar Schlussgedanken noch. 1. Korinther 3, 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Die Gedanken dieser Welt sind Torheit vor Gott, sind Dummheit vor Gott. Und Lukas 17 sagt immer, Jesus sagt es, denkt an Lots Frau. Sie ist ja umgekommen zur Salzsäule erstarrt. Was hatte sie für Gedanken? Sie hatte die Liebe zur Welt. Sie hat jetzt die Vorstellungen, wollte sie nicht in ihr Leben lassen, dass sie jetzt Sodom verlässt, ihre liebgewonnene, sichere Umgebung. Sie hat sie also zurückgedreht. Gott sagt, schau nicht zurück. Und letztendlich ist sie dadurch gestorben. Durch verkehrte Gedanken. Erfahrung Geschichte heißt, unsere Gedanken sind in der heutigen Zeit zu viel gerichtet auf Vergnügungen und Kleidung. Schreibt sie. Und das führt zu leichtsinnigen, unnützen Worten. Und die Bibel lehrt dann auch, Worte sind ein Spiegelbild der Gedanken. Du kannst mit einem Menschen, wenn du mit ihm sprichst, erkennen, mit was er sich vor allen Dingen beschäftigt. Wenn er viel über Jesus spricht, dann beschäftigt er sich viel mit Jesus. Wenn er viel über Fußball spricht, beschäftigt man sich mit Fußball. Und so kann man das, das ist ein Naturgesetz, ja. Und in Gesunden Leben, Kapitel 9, wird noch beschrieben, wegen verkehrtem Essen und Trinken untergraben Tausende und Abertausende ihre Gesundheit und nicht nur ihre Gesundheit wird ruiniert, sondern auch ihre Moral wird verdorben, weil krankhaftes Blut durch ihre Adern fließt. Überessen oder Unmäßigkeit hemmt den freien Fluss der Gedanken und Worte, und ebenso jenes intensive Empfinden, das so wesentlich ist, um die Wahrheit den Herzen der Hörer einzuprägen. Das sind harte Worte. Durch verkehrtes Essen und Trinken, nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Moral wird verdorben. Es hemmt den freien Fluss der Gedanken und Worte und das intensive Empfinden, die Wahrheit im Herzen der Hörer einzuprägen. In Christi Gleichnisse wird noch beschrieben, es ist das besondere Werk Satans in diesen letzten Tagen von der Jugend, und ich füge hinzu, uns allen, Besitz zu nehmen, ihre oder unsere Gedanken zu verderben und in ihren Leidenschaften zu entflammen. Wenn der Satan versucht, eure Gedanken auf erniedrigende, sinnliche Dinge zu lenken, bringt sie auf bessere Dinge zurück. Sobald sich schlechte Vorstellungen in euer Herz einschleichen, geht zu dem Gnadenstuhl und bittet um Kraft aus der Höhe, denn die Gnade Christi wird es uns ermöglichen, unreine Gedanken zurückzuweisen. Hier heißt es, es kommt ein schlechter Gedanke, von dem ich weiß, dass er schlecht ist, dann sollte ich beten, bitte Herr, schick diesen Gedanken wieder dorthin, wo er hergekommen ist. Und nach 2 Minuten kommt er wieder. Wieder beten. Und wenn es 5-mal dauert, immer beten. Irgendwann wird er weg sein. Das bedeutet, die Gedanken, unreine Gedanken zurückzuweisen. Gott und Satan werben um unsere Gedanken. Es ist ein Kampf um unser Denken, der in der letzten Zeit stattfindet. Wir entscheiden, wem wir nachgeben. Offenbarung 20 sagt, nach was werden wir gerichtet? Nach unseren Werken, ja, die sich aus dem Glauben ergeben. Aber wo fangen Werke an? Wo fangen Werke an? Oder Worte? Im Denken. In Lukas 16 steht es dieses Prinzip. Vers 10. Lukas 16, 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wer im Geringsten in den Gedanken treu ist, der ist auch in seinen Worten, in seinen Taten treu. Diese Worte und Taten bilden Gewohnheiten und diese Gewohnheiten bilden den Charakter. Und das ist das Einzige, was wir mitnehmen mit in den Himmel, unser Charakter und die Menschen, die wir für Jesus gewonnen haben. Und wenn wir die 144.000 in Offenbarung uns ansehen, vielleicht habt ihr schon mal studiert, wie werden sie beschrieben? kein Falsch in ihrem Mund. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Sie wissen, es kommt ein Gedanke von Jesus. Sie wissen sofort, er ist von Jesus. Sie gehen den Weg. Sie haben vollkommen reine Gedanken. Und ich hoffe, ich habe euch mit dieser Predigt jetzt nicht schockiert. Aber die Bibel sagt etwas auch über unsere Gedanken. Und was das für einen Einfluss auf unser ganzes Leben ist. Seit ich das studiert habe, möchte ich noch mehr, noch stärker meine Gedanken von Gott reinigen lassen. Ich kann nur euch aufrufen, das auch mal zu studieren und drüber nachzudenken und dann auch den Segen zu erleben, wie es ist, richtig zu denken, richtig zu handeln und richtige Worte zu sprechen, richtig zu missionieren. Alles gehört auch dazu. Und dann können wir an jedem Tag sagen, so wie Gott es auch gesagt hat, siehe, es war gut. Siehe, es war sehr gut. Und das wünsche ich uns allen, der Gemeinde hier. Und Gott segne euch in reichem Maße. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir im Glauben sein dürfen. Du hast jeden Einzelnen einen besonderen Weg geführt. Und wir danken dir, dass wir jetzt ein sinnvolles Leben führen können. Wir danken für dein Wort, wo viele Prinzipien stehen. Und wo du uns heute auch sagst, dass wir auch auf Kleinigkeiten schauen sollen. Sie haben eine Auswirkung auf große Dinge in unserem Leben. So schenke Gnade, dass wir alles in unserem Leben, auch unsere Gedanken von dir kontrollieren lassen. Wir möchten dich noch mehr verherrlichen, noch mehr ehren mit unserem Leben und möchten auch alles, was wir sind und haben, dir übergeben, damit du es umwandelst, damit andere davon profitieren. Lass uns ein Segen für andere werden. Lass uns ganz und gar, so wo du es in der Offenbarung schreibst, von dir geführt sein, dass wir auch deine Gedanken erkennen und wenn wir sehen, sie sind richtig, dass dann auch wir darin wandeln. So kontrolliere du alles in unserem Leben und führe alles und alles geschehe dir zur Ehre und zur Verherrlichung. Amen.